muss mich erstmal ein bisschen umgucken, wie man alles kennt und wer alles da ist. Wenn man hier vorne sitzt, habe ich hinter mir so einen gewaltigen Männerchor gehört. Das war ich gar nicht so gewohnt. Ja, meine Frau Sabine und ich freuen uns, dass wir hier sein dürfen, dass wir die Gemeinschaft der Heiligen genießen dürfen, dass wir mit euch vor Gott stehen und dass wir von ihm lernen dürfen und wissen dürfen, dass wir von ihm geliebt sind. Ja, wir haben hier schon mal in der Bibelgemeinde gedient. Nach unserer Bibelschulzeit waren wir 84 bis 86 in der Bibelgemeinde, damals noch im Fährfeld, und haben da gewohnt. Und ich muss sagen, es war eine sehr schöne Zeit, die wir sehr genossen haben, die uns auch sehr geprägt hat. Wir haben 5 Kinder im Alter von 32 bis 42 Jahren. Und wie das ist immer so, wenn man will, dass die Kinder das Haus verlassen, müssen sie studieren und dann kommen sie nie wieder. Das ist leider so, nicht? Dann wohnen sie doch immer ein bisschen weiter weg. Ja, und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und dass auch so viele da sind. Hatte mir schon jemand erzählt von uns aus der Gemeinde, wir gehen in Bremen in Pferden in die Baptistengemeinde. Und hat gesagt, da sind jetzt so viele Leute in der Bibelgemeinde und da freuen wir uns drüber. Und auch bei uns in der Gemeinde, muss ich sagen, sind sehr viele Menschen. Letzten Sonntag habe ich mich gefragt, ob wir noch Stühle stellen müssen. So viele waren da. Ich weiß nicht, ob es eine Folge ist von Corona gewesen war. Also wir können nicht sagen, dass dadurch weniger Leute in der Gemeinde waren. Oder ob es eben auch eine Endzeit ist, in der Gott ganz besonders wirkt. Ich muss sagen, in der letzten Zeit, Menschen, die bei uns zur Gemeinde dazugekommen sind, sind sehr spektakulär zum Glauben gekommen, wo man doch sagen muss, wir haben nichts gemacht, sondern Gott hat eigentlich alles gemacht. Und das ist einfach unglaublich, was man da so erlebt und was man da so hört. Und da danken wir Gott, dass er so gnädig ist und wir doch sehen dürfen, wie er Menschen doch errettet und beschenkt. Ja, heute möchte ich mit euch einen meiner Meinung nach schönsten Texte aus dem Neuen Testament lesen, weil es auch ein Text ist, den wir eigentlich jeden Tag gebrauchen können, jeden Tag benutzen können und der uns jeden Tag auch in die Arme Jesu treibt. Ich möchte über 1. Johannes 1, Vers 5 bis 2, Vers 2 predigen, aber ich lese 1 bis 4 mit, weil das doch sehr dazugehört. Da lesen wir, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Warum schreibt Johannes dies oder auch den ganzen Brief? Nun, die Antwort finden wir in Vers 4 unseres Kapitels. Da sagt er, er will, dass unsere Freude vollkommen sei. Gelingt es Johannes mit seinen Worten, diese Freude bei uns zu entfachen? Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe diese Predigt mit Freu dich am Licht überschrieben. Freu dich am Licht. Welche Botschaft gibt Johannes uns weiter? Er drückt das ganz deutlich aus in Vers 5. Er sagt, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Licht und Finsternis können nicht zusammen existieren. Nun, wir haben zwar ein paar Begriffe dafür, die so ein Mittelding, so einen Zwischenraum beschreiben, wie in Dämmerung oder Zwielicht oder schummerig oder abnehmende Helligkeit. Aber um Verständnisschwierigkeiten zu beseitigen, was es bedeutet, dass Gott im Licht ist, schiebt Johannes hier ja einen unmissverständlichen Nebensatz hinterher. Er sagt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Eine ganz klare Abgrenzung. Entweder ist es hell oder es ist dunkel, dazwischen gibt es nichts. Nun, Finsternis ist in der Bibel ein Symbol für die mangelnde Erkenntnis Gottes. Wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Also ein Symbol für die mangelnde Erkenntnis Gottes. Sie ist ein Bild für den Zustand der Heidenwelt, die in der Finsternis lebt, und auch eine Beschreibung des einzelnen Menschen, der in Sünde lebt. Sünden sind Werke der Finsternis, wie die Bibel sagt. Und der Teufel versucht, die Menschen durch die Sünde in seinen Bereich, in die Finsternis zu ziehen. Freu dich am Licht. Gott ist Licht. Freu dich an diesem Leben mit Gott. Und das möchte Johannes uns durch seinen Text nahe bringen. Das wahre Licht, so habe ich den ersten Gedanken zum Thema genannt, um da ein bisschen Struktur reinzubringen. Wir wollen uns beschäftigen mit dem wahren Licht, wie Licht wirklich aussieht. Folgende Situation ist uns gewiss schon einmal begegnet. Da liest jemand in einem halbdunklen Zimmer und dann kommt jemand herein und sagt, Mann, ist das hier dunkel, und macht das Licht an. Der Lesende hat das gar nicht so empfunden, dass es dunkel gewesen war, nicht? Und er hat sich an die Dunkelheit oder an die mangelnde Helligkeit gewöhnt. Und genauso ist es mit der Beziehung zu Gott. Der Mensch hat sich dort an eine Grauzone gewöhnt. Er denkt, dass doch alles in seiner Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Es kann passieren, dass Menschen jahrelang in die Gemeinde gehen, ohne dass man weiß, ob sie Kinder Gottes sind. Vielleicht denken diese Personen, ich gehöre zur Gemeinde, ich bin ja immer dabei. Ich bin nicht dagegen, sondern für die Aussagen, die in der Predigt gemacht werden. Ich bin schließlich als Kind getauft und Mitglied der Kirche. Ich bin genauso gläubig und halte mich an die Moral wie jeder der Anwesenden. Nun, das kommt daher, weil man in so einer Grauzone lebt. Man ist nicht dagegen, aber man ist nicht dafür. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, Gott ist Licht und da gibt es eigentlich nichts anderes. Keine Grauzone, entweder Licht oder Dunkel. Wie kann sich so eine Situation verändern? Dazu ein Beispiel aus meinem Leben. Da habe ich nämlich eigentlich auch immer in der Grauzone gelebt. Ich bin schon als Kind immer in die Jugend- und Kinderstunde und Gemeindestunde gegangen, habe immer schon geglaubt, so würde ich sagen. Aber wenn jemand dazu aufgerufen hat, dass der ein Leben mit Gott führen möchte, nach vorne kommt oder seine Hand hebt, dann habe ich den Drang verspürt, diesem Ruf zu folgen. Und das habe ich dann endlich auch mit 16 Jahren gemacht und wusste fortan, dass ich dann wirklich ein Kind Gottes war. Eine ganz klare Entscheidung musste getroffen werden. Jetzt wollte ich ganz Gott gehören. Manche scheuen sich vor dieser Entscheidung. Sie fürchten vielleicht, zu fromm zu werden. Wir haben auch so einen Bekannten, wo wir uns dann immer sagen, Mensch, der glaubt ja eigentlich immer oder der kennt so viel aus der Bibel, aber warum geht das irgendwie nicht weiter mit ihm? Aber vielleicht haben sie Angst, wie gesagt, zu fromm zu werden oder dass sie ihre Identität aufgeben müssten. Vielleicht wollen sie einiges nicht an Gott abgeben, sondern darüber selber die Kontrolle haben, weil man ja schließlich ein aufgeklärter, erwachsener Mensch ist. Sie wollen der Chef des Lebens bleiben und Gott darf nicht die uneingeschränkte Kontrolle bekommen. Aber Johannes sagt uns ganz deutlich, dass es bei Gott gar keine Finsternis gibt. Stellt euch Gott in dem Kreis eines Scheinwerferkegels vor und bedenkt, alles, was außerhalb dieses Kreises ist, gehört nicht zu Gott. Die dort beginnende Grauzone ist die große Gefahr, wo man denkt, dass man doch eigentlich ganz nah an diesem fest umrissenen Lichtkegel dran ist, statt ganz fern in der tiefsten Finsternis. Aber diesen Unterschied gibt es bei Gott nicht. Petrus schreibt uns in seinem Brief, in Kapitel 2, Vers 9, die mutmachenden Worte: Christus hat uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen. In der Einleitung zu unserem Text heißt es in Vers 2, dass in Christus das Leben geoffenbart wurde. Ein Leben, so heißt es weiter, das bei und von dem Vater kommt. Also die Quelle, wo Jesus dieses Leben herbringt, ist absolut verlässlich und qualitativ. Als wir noch in der Finsternis oder in einer grauhaften Vorstellung waren, was wahres Leben ist, hat Gott uns seinen Sohn gesandt, damit wir endlich wissen, was Leben ist. David schreibt schon damals in dem Psalm, in Psalm 36, denn bei dir ist der Quell des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Freu dich am Licht. Wir haben uns hier mit diesem wahren Licht beschäftigt, mit der deutlichen Vorstellung der Person Gottes, die uns auffordert, doch ganz deutlich und ganz bewusst in sein Licht zu treten. Und dass wir gar keinen Kompromiss mit der Finsternis machen. Das ist die Botschaft, die Jesus uns gebracht hat. Der nun folgende Abschnitt heißt die Täuschung. Vers 6 sagt uns ganz klar, was Täuschung ist. Da lesen wir, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Der Prophet Elia sagt im Alten Testament zu seinen Zeitgenossen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Oder im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt steht, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier in Vers 6 behauptet jemand, mit Gott Gemeinschaft zu haben, obwohl der Lebenswandel nicht Gottes Wesen entspricht. Wie kommt man zu so einer Meinung? Nun, es kann Unkenntnis darüber sein, wie der christliche Glaube gelebt werden kann und soll. Aber jemand sagt einmal, dass es keine christliche Religion ist, wenn kein moralisches Mühen und Bereitschaft zur Kritik am Verhalten vorhanden ist. Also es ist keine christliche Religion, wenn kein moralisches Mühen und die Bereitschaft zur Kritik am Verhalten vorhanden ist. Dass man also praktisch selber lebt, wie man möchte. In der Bergpredigt sagt Jesus aber, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Da liegt die Messlatte sehr hoch. Auf jeden Fall kann man nicht ein Leben führen, das dem Wesen der Finsternis entspricht, und gleichzeitig behaupten, dass man doch im Licht ist. Der Christ soll im Licht wandeln. Das ist kein Ziel, das man nur erreichen kann, wenn man vollkommen ist. Im Licht wandeln geschieht da, wo der Christ sich mit seinen Taten, mit seinen Gedanken, seinen Wegen in das Scheinwerferlicht Gottes stellt und bescheinen lässt. Er tut dies, weil er sich von Gott korrigieren und leiten lassen will, um ihm zu gefallen und mit dem Gemeinschaft zu haben, in dem kein bisschen Finsternis ist. Also nochmal, im Licht wandeln geschieht da, wo der Christ sich mit seinen Taten, seinen Gedanken, seinen Wegen in das Scheinwerferlicht Gottes stellt und bescheinen lässt. Er tut dies, weil er sich von Gott korrigieren lassen will und um ihm zu gefallen und mit dem Gemeinschaft zu haben, in dem kein bisschen Finsternis ist. Aber selbst wenn wir mit allerbester Bereitschaft im Licht wandeln, heißt das nicht, dass wir keine Sünde haben. Paulus sagt im 1. Korinther 4, Vers 4, ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Aber ich trete mit der Bereitschaft ins Licht, dass mein Leben korrigiert werden darf und muss. Wie kommt jemand dazu, zu behaupten, keine Sünde zu haben? Vielleicht ist das Bewusstsein für die Sünde nicht vorhanden oder die Sünde wird nur als Schwäche des Charakters gesehen, die doch ein jeder hat. Deshalb ist man bereit, wie in Vers 8 zu sagen, dass man keine Sünde hat. Da heißt es, denn wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Sünde wird hier in der Einzahl gebraucht. Und damit ist die Sünde gemeint, die eigentlich der Kern unseres Wesens ist und die uns von Gott trennt. Wo diese Erkenntnis nicht vorhanden ist, betrügt man sich selber. Man denkt daran, dass man eben nur ab und zu mal ein wenig sündigt, aber nicht, dass man durch und durch sündig ist. Und dass man durch ein paar gute Taten das alles wieder bereinigen kann. So denken auch einige unserer Zeitgenossen und meinen alle, sie sind eigentlich nicht so schlecht. Aber das ist nicht die Wahrheit, sondern ein Betrug des Teufels. Sünde ist Kern unseres Wesens. Auch in Vers 10 wird Sünde verharmlost. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wer meint, keine Sünde zu haben, der hat nicht den Heiligen Geist in seinem Leben. In Johannes 16 wird gesagt, dass der Heilige Geist uns von Sünde überführt. Das ist eine Verheißung, die Jesus gegeben hat. Doch dieser hat sich im Leben dessen, der meint, keine Sünde zu haben, nicht erfüllt. Wie Johannes in unserem Text in Vers 10 sagt, sein Wort kommt in dieser Person nicht zur Geltung. Er akzeptiert es nicht, er erkennt es nicht. Diese Person ist ein Lügner, weil Gott den Menschen an vielen Stellen der Bibel ganz deutlich als Sünder bezeichnet. In unserem Text begegnen uns immer wieder die Wörter Lüge und Wahrheit. Jesus sagt vom Teufel, er ist der Vater der Lüge, er hat schon immer gelogen und er lügt, um den Menschen zu schaden. Im Gegensatz dazu sagt Jesus von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht letztendlich um die Entscheidung, wem ich folgen will. Wer die Dunkelheit liebt, lässt sie über sein Leben bestimmen. Alles wird getan, gesagt, geglaubt, was der Dunkelheit Vorschub leistet. Dann ist man den Lügen des Teufels erlegen und verbreitet jetzt selber seine Lügen. dann lebt man nicht mehr in der Wahrheit und entfernt sich immer weiter von ihr. Ich habe mich gefragt, was haben wir davon, dass wir ein Leben im Licht führen? Was sind das für Auswirkungen? Nun, wie gesagt, nochmal stell dir einen Kreis vor, wie bei einem Scheinwerferkegel, in dem Gott in der Mitte ist. Und da, wo Gott ist, in der Mitte, da ist Leben. Wenn du in diesen Kreis trittst, wenn du Gottes Nähe suchst, erlebst du das Leben Gottes. Da gibt es Freude, Friede, Liebe, Sinn, Geborgenheit, Sicherheit, Gewissheit, ja auch Genuss. Der Prediger Salomo schreibt, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Jakobus schreibt, alle gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Und Gott ist wohl bereit, uns mit Gaben und Geschenken zu erfreuen, mit Dingen, die keinen bitteren Beigeschmack hinterlassen oder betrügen oder auseinanderbringen oder zerstören oder knechten. Das ist nämlich die Folge, wenn man das Licht verlässt und in die Dunkelheit tritt. Dort kämpft man um sein Vergnügen, um Leben, um Erfüllung. Es wird ein gewaltiger Aufwand dafür betrieben, der sich aber nicht auszahlt. Ich musste da an eine Liedstrophe von einem alten Lied denken, kennt vielleicht einige noch, ich bin durch die Welt gegangen. Da heißt es in einer Strophe, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wer die Gemeinschaft mit Gott verlässt, ist nicht nur ein Deserteur, sondern kämpft jetzt auch für die andere Seite, weil er die Werke der Dunkelheit tut und diese vermehrt. Freu dich am Licht. Dazu will dich das Schreiben des Johannes ermutigen. Er lädt dich ein, deine Wege zu bedenken und wahre Freude bei Gott zu suchen und zu finden. Die Hilfe, so lautet der nächste Abschnitt unserer Betrachtung. Hilfe finden wir in der Person Jesu. Wir haben in Vers 5 gelesen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Nicht nur Gott, sondern auch Jesus wird mit Licht umschrieben. In Johannes 8, Vers 12 lesen wir Jesu Worte, der sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und unser Text hier im 1. Johannes hebt seine Lichtgestalt, seine Größe und sein Tun hervor. Sünde ist die Ursache, sagte ich ja, für den Verlust des Lichtes. Wie können wir verhindern, dass Sünde uns weiterhin von Gott trennt? In Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Unser Text enthält die wunderbare Botschaft, dass du immer wieder aus der Finsternis ins Licht zurückkehren darfst. Ich musste da an die Schilderung in so manchem Roman oder Film denken. Da wird jemand ertappt und es sieht total ausweglos aus, dass er sich jemals aus dieser Sache herauswinden kann. Und wir denken, Mensch, gib doch deinen Fehler zu. Dann besteht eine Chance für dich. Wenn du dich jetzt versuchst herauszureden, dann wird alles nur noch schlimmer oder sogar hoffnungslos. Genau diese Situation schildert uns das Buch der Sprüche in Kapitel 28. Da heißt es, wer seine Verbrechen oder seine Sünde zudeckt, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit finden. In Vers 9 haben wir gelesen, dass Jesus uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Keine Sünde, ob sie uns bewusst ist oder zu groß, wie wir sie auch empfinden mögen, wird nicht vergeben. Oder keine Sünde wird nicht, also wird jede Sünde wird eben vergeben, auch wenn wir sie 100-mal schon getan haben. Wenn Jesus ehrlich gesagt von uns verlangt, dass wir 7-mal, 70-mal vergeben sollen, dann ist es für ihn kein Problem, uns genauso oft und noch mehr zu vergeben. Gott ist unserer sündigen Natur nicht verborgen. Und deshalb haben wir auch die Anleitung im Vater unser, dass wir beten und vergib uns unsere Schuld. Aber Gottes Vergebung, und das möchte Johannes uns deutlich machen und lädt uns deshalb ein, ins Licht zu treten, Gottes Vergebung kennt keine Grenzen. Im Psalm 103 lesen wir, der dir vergibt alle deine Sünden. In Hesekiel 16 spricht Gott von der wunderbaren Zukunft, in der er seinem Volk zusagt, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, das will er tun. Jesus Christus ist für unser Heil auf diese Welt gekommen. Er hat die Strafe für die Sünden bezahlt. Wir finden in unserem heutigen Abschnitt eine Darstellung des vollkommenen Erlösungswerkes Jesu, dem nichts hinzugefügt werden kann und muss. Wir lesen immer wieder in Vers 7 hier, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und Vers 9, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Oder in Kapitel 2, Vers 2 heißt es, Jesus ist die Sühnung der Schuld der ganzen Welt. Nachdem ich diese Predigt aufgeschrieben hatte und dort erwähnt hatte, dass ich doch viele Jahre ohne Belehrung, ohne Bekehrung gelebt habe, habe ich mich gefragt, warum ich nicht schon eher Frieden mit Gott gemacht hatte. Mir kam in Erinnerung, dass ich mich eigentlich damals immer zu schlecht fühlte und meinte, ich würde nicht dazugehören zur Gemeinde. Das war ein betrügerischer Gedanke. Ich hätte nur ins Licht treten brauchen und meine Sünden bekennen brauchen, mit der Bereitschaft von nun an mich von Gott leiten und korrigieren zu lassen. Jesus sagt ja, er ist nicht für die Gerechten gekommen, oder besser gesagt für diejenigen, die sich selber so für gerecht halten, sondern für die Sünder. Diese sucht er und nimmt sie an. Er trug die Schuld der ganzen Welt und auch meine. Ich sprach vorher von dem Erlösungswerk Jesu. Deshalb habe ich unbedingt die beiden Verse aus Kapitel 2 mit hinzugezogen. Hier sehen wir, wie die Dreieinigkeit an der Erlösung arbeitet. Jesus ist für den reuigen Sünder, für den, der sich in das Licht Gottes stellt, ein Beistand, ein Advokat, unser Strafverteidiger. Die Gottheit bestärkt sich in der Gerechtigkeit, weil sie immer juristisch gerecht handelt. Sünde, auf die der Tod steht, wird aus Gnade vergeben. Es geht nicht darum, den bösen Gott irgendwie zu besänftigen, dass man es versucht durch Gaben, Gebete oder besondere Opfer, sondern Jesus hat die Strafe für die ganze Welt gesühnt und kann deshalb auf Gnade plädieren. Er hat für alle gesühnt, auch für dich und für mich. Und deshalb dürfen und sollen wir immer ins Licht Gottes treten. Freu dich am Licht. Das ist die Botschaft, die Johannes uns unbedingt vorstellen möchte. Und er sagt es dem, der drunter leidet unter seiner Sünde, derjenige, der leidet unter seiner Gottesferne, derjenige, der doch diese Gemeinschaft bei Gott mit ganzem Herzen suchen möchte. Unser Gott ist Licht, in dem wir alles haben, was wir benötigen und ersehnen. Und Johannes schreibt uns hier eine dringliche Einladung in die Gegenwart Gottes, um in seinem Licht zu leben. Und möglich ist dies, weil Jesus uns befreit hat. Im Kolosserbrief lesen wir, Jesus hat uns auch errettet aus der Macht der Finsternis. Wir erleben täglich einen Kampf, in dem die Finsternis uns mit Macht und List aus der Gegenwart Gottes bringen möchte. Aber Gottes Gnade und Erlösung ist so groß, dass wir jederzeit wieder aus der Finsternis in sein wunderbares Licht kommen dürfen. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben, aber noch viel mehr. In Vers 3 sagt Johannes, dass er uns diese Botschaft verkündigt, damit wir auch untereinander Gemeinschaft haben. Wir brauchen den geistlichen Bruder, die Schwester an unserer Seite. Ich lese gerade die Sprüche Salomos, in denen deutlich wird, wie gut es ist, einen Bruder oder Schwester in Gott zur Seite zu haben. So lasst uns zu Gottes Ehre und zu unserem gemeinsamen Heil in Gottes Licht treten, uns in und an diesem Licht freuen, dass wir mit unserem lebendigen Gott leben dürfen und dass er uns in diese Gemeinde hineingestellt hat, in die Familie Gottes, wo wir uns stärken und ermutigen dürfen und wo wir auch getragen werden durch die Gebete und die Liebe unserer Geschwister. Ich möchte noch beten mit uns.